Es gibt viele bewegende Ereignisse im Leben eines Menschen, wenn man mit Jesus geht. Und wenn man in eine Gemeinde kommt und begrüßt wird, ich möchte euch heute mal anders begrüßen. Harre auf den Herrn, sei mutig in deinem Herzen und stark und harre auf den Herrn. Wie empfindet ihr, wenn ihr so begrüßt werdet? Harre auf den Herrn, sei mutig und stark und harre auf den Herrn. Wie empfindet ihr, wenn ihr so begrüßt werdet? Eine aktive Frage. Seid ihr erschlagen oder wie geht's euch dann?
Ist gut.
Ist gut, ja, das ist eine gute Antwort. Hat sonst noch jemand Gedanken? Wie empfindet ihr einfach? Möchten mit euch ein bisschen ins Gespräch kommen? Ja, bitte. Was war vorwurfsvoll? Okay. Es kommt also auf den Tonfall darauf an. Ich habe das bewusst so gemacht, damit man ein bisschen ins Gespräch kommt. Ich habe mich gefragt, wenn jemand sowas sagt, harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn, hat es einen ganz anderen Klang. Es ist in Psalm 27, Vers 14. Und diesen Psalm hat David geschrieben. Und wenn man in das Leben von David schaut, war das nicht immer eitler Sonnenschein. Aber was hat David dazu bewogen, diese Aussage zu machen? Es gibt einige Aussagen von David, die nicht so schön sind und die mich daran erinnern oder uns daran erinnern, wie es in unserem persönlichen Leben auch zugeht. Er schreibt in einem Psalm: Merke auf mich und höre mich, wie ich so kläglich zage und heule, denn der Feind schreit und die Gottlosen drängen. Denn sie wollen mir eine Tücke beweisen und sind mir heftig Gram. Mein Herz ist ängstlich in meinem Leib und des Todes Furcht ist auf mich gefallen. Furcht und Zittern ist mir angekommen und Grauen hat mich überfallen. Oder an einer anderen Stelle sagt er, denn meine Sünden gehen mir über das Haupt. Wie schwer ist die Last? Sie ist mir zu schwer geworden. Meine Wunden stinken und eitern vor meiner Torheit. Ich gehe krumm und sehr gebückt. Den ganzen Tag bin ich traurig, denn meine Lenden verdorren ganz und nichts Gesundes ist an meinem Leib. Oder dann sagt er, es ist mir ganz anders wie zuvor. Ich bin sehr zerstoßen. Ich heule vor Unruhe meines Herzens. Ich bin müde und stöhne und ich weine die ganze Nacht, mein Bett ist durchnässt von Tränen. Meine Feinde reden wider mich und sie lauern mich auf, beraten miteinander und sprechen, Gott hat ihn verlassen, jagt ihm nach und ergreift ihn, denn da ist kein Erretter. Und dann zum Höhepunkt sagt er im Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Davids Leben war nicht immer Sonnenschein. Und wenn er auf sein Leben zurückblickt, waren es viele Schwierigkeiten. Und dann macht er diese Aussage, harre auf den Herrn, sei mutig, dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Wenn man heute Menschen fragt, was bedeutet denn harren? Das ist ein altertümliches Wort. Wir wollen anhand des Psalm 27 mal herausfinden, was das Wort harren überhaupt bedeutet. Harren heißt, erst lesen wir diesen Psalm. Psalm 27, die Verse 1 bis 3. Psalm 27, 1 bis 3. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem soll mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen und mich verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchten sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Kriege wider mich erheben, so verlasse ich mich auf ihn. Wenn David sowas schreibt, Vielleicht denkt er an die Begebenheit damals mit den Philistern. Ich möchte Gott mal lesen, und zwar finden wir das, diese Geschichte in 1. Chronik, Kapitel 14. Im 1. Chronik, Kapitel 14, ab Vers 8 heißt es: Aber als die Philister hörten, dass David zum König gesalbt war und ganz Israel, zogen sie herauf, um David sich zu bemächtigen. Als das David hörte, zog er aus gegen sie. Und die Philister kamen und ließen sich nieder in der Ebene Rephaim. David aber befragte den Herrn und fragte: Was soll ich tun? Soll ich heraufziehen gegen die Philister, und willst du sie in meine Hand geben? Der Herr sprach: Ziehe hinauf, ich will sie in deine Hände geben. David fragt also Gott: Was soll ich tun? Er verlässt sich nicht auf sein Kriegsgeschick oder auf seinen Verstand, sondern er fragt den Herrn: Was soll ich tun? Und Gott sagt: Geh hin und kämpfe gegen sie. Und er hat sie auch besiegt. Und da gibt es noch eine zweite Geschichte anschließend. Diese Philister waren nicht ganz besiegt, sondern sie versammelten sich wieder gegen ihn. Und David hätte ja sagen können: Der Herr hat gesagt, geh hin und kämpfe mit ihnen. Aber wie hat er gehandelt? Vers 13. Aber die Philister kamen wieder und ließen sich nieder in der Ebene. Und David befragte Gott abermals und sprach, und Gott sprach zu ihm: Du sollst nicht hinaufziehen in der Hinnen her, sondern umgehe sie, dass du sie, als sie herankommst, an den Baka-Bäumen her. Und wenn du dann hören wirst, das Rauschen oben in den Baka-Bäumen einhergeht, so bricht hervor zum Kampf, denn Gott ist dann vor dir hergezogen, zu schlagen das Heer der Philister. Ich habe mich gefragt: Hören wir auch das Rauschen der Baka-Bäume und erkennen dann, was Gott von uns möchte? Er sagt: Warte erst ab. Und dann, wenn du meine Stimme hörst oder das Rauschen hörst, dann erst greife ein. Wir hatten auch in der Sabbatschule darüber gesprochen, wie Noah einfach abwartete. Und das ist eine Eigenschaft von Christen, die mündig sind, die Verstand haben und ihren Verstand manchmal zurückstellen und dann warten, bis Gott antwortet. Warum benahm sich David so? Weil er nicht seinen eigenen Urteil traute, sondern einfach wartete, bis der Herr ihm sagte: Jetzt ist die Zeit zum Kämpfen. Psalm 27, die Verse 4 bis 8. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltnis und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über die Feinde, die umher sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und loben, sagt der Herr. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir das Wort vor. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Angesicht. Auf den Haaren zu Herren bedeutet bitten. Wir sind alle Bittsteller in unserem Leben. Und wie heißt es, der Herr ist freundlich dem, der ihn bittet. Und wir können von Gott erwarten, dass er freundlich zu uns ist, wenn wir aufrichtig zu ihm kommen und ihn um Dinge bitten, die uns auf dem Herzen liegen. Ich weiß nicht, ob es dir schon gegangen ist, dass du in dieser Situation bist und sagst: Gebet, was nützt mir das überhaupt? Und es gibt einen Widersacher, der versucht, dir einzuflüstern: Dein Glaube ist zu schwach, dein Gebet ist zu schwach, es nützt überhaupt nichts. Höre nicht auf diesen, sondern in allen Dingen, was dich wirklich bewegt, komm zum Herrn und bitte darum, egal was es ist, er wird nach seinem Willen entscheiden. Bitte den Herrn um eure Kinder und seid guter Hoffnung, dass sie den Weg mit Jesus gehen. Tut alles, was euch in den Weg kommt, um sie zu Jesus zu führen. Aber letztendlich wirkt Jesus an den Kindern. Bittet darum, dass sie den Weg mit Jesus gehen. Bittet für eure Eltern, eure Geschwister, die neben euch sitzen oder vor euch sitzen, für eure Nachbarn und Freunde. Und glaubt daran, dass Gott eure Gebete erhören wird nach seinem Willen. David betete, wie wir es hier gehört haben. Und wir dürfen auf Jesus vertrauen. Und David sagt eine Aussage, die mir sehr viel Mut gibt im Vers 5. Und er hört mich auf einen Felsen. Und wir wissen, dass dieser Fels Jesus Christus ist, unser persönlicher Heiland, dass wir auf ihn bauen und er wird uns dann durchführen. Im Vers 9 heißt es, verbirg dein Angesicht nicht vor mir, zerstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Mir war nie bewusst, dass die Eltern von David ihn verlassen haben. Aber er schreibt es hier, wenn Vater und Mutter dich verlassen. Wie oft fühlst du dich eigentlich verlassen? Wenn du vielleicht in die Gemeinde kommst, vielleicht ist es bei euch anders. Aber in größeren Gemeinden passiert es oft, dass man kommt und so geht, wie man gekommen ist. Fühlst du dich manchmal einsam und vernachlässigst? Kommst du dir wie Luft vor in der Arbeit, wenn Kollegen dich mobben und du Leid trägst? Ich weiß nicht, wer von euch schon seinen Ehepartner verloren hat. Vielleicht fühlst du dich verlassen von deinem Lieben oder von deiner Lieben und weißt nicht, wie es weitergehen soll. Du bist Jahrzehnte mit ihm gegangen und plötzlich ist er nicht mehr da. Ich muss an eine Geschichte denken, die noch nicht so lange her ist in diesem Jahr. Ist ein Prediger unserer Gemeinde, der ist 2009 von uns in Pension gegangen mit seiner Frau und sie sind nach Norddeutschland gezogen. Und diese Frau ist innerhalb von 3 Wochen an Corona gestorben. Und der Prediger war am Boden zerstört. Ich habe ihn angerufen, er war nicht da, habe ihm eine E-Mail geschrieben, hat nicht darauf geantwortet und habe eine Zeit verstreichen lassen. Und dann hatte ich ihn angerufen und habe ihn begrüßt. Und der erste Satz, den er sagt, warst du krank? Er hat darauf gewartet. Und wir oft sind in der Lage und sagen, was sage ich einem Trauernden? Lieber sage ich gar nichts, als das Falsche zu tun oder zu sagen. Und er sagt mir, ich habe so viele Menschen in den Tod begleitet, und habe Trost gegeben. Und wenn ich mal in diese Situation gekommen bin, dann habe ich diesen Trost nicht unbedingt von jedem bekommen. Und das tut mir weh. Und es sollte uns daran erinnern, egal in welcher Situation du bist und Menschen um dich herum sterben und der Angehörige deinen Trost und dein Mitgefühl braucht, lass es dir von Gott aufs Herz legen und geh zu ihm. Und wenn du auch nichts sagst oder wenn du nur den Arm um ihn legst oder die Hand nimmst oder mit ihm weinst, es hilft ihm weiter. Wir sollten auch hier mutig sein und stark sein in gewissen Situationen auch Menschen zu trösten und zu stärken. Und wenn du, liebe Mutter, traurig bist, weil deine Kinder dein Heim verlassen haben und du nicht weißt, ob sie mit Jesus gehen oder auch nicht, harre auf den Herrn und lass nie nach. Hör nie auf mit dem Gebet, weil Gebet ist eine Macht, die Menschen zu Jesus führen kann, wenn sie diese Entscheidung treffen. Auf den Herrn zu harren bedeutet aber auch stark sein. Wir werden gestärkt werden und werden Kraft bekommen. Nicht durch uns, nicht durch unsere Kraft, sondern Jesus gibt dir diese Kraft, weiter zu tun, auch wenn du am Ende in einem Tal bist, wo du keinen Ausweg siehst, wo du nicht weißt, ob du rechts oder links gehen sollst. Jesus ist bei dir. Und wie oft bist du müde und unverzagt gewesen und bist zu Jesus gekommen und er hat nicht geantwortet. Und du bist bereit aufzugeben, das Handtuch zu werfen, aus der Gemeinde zu gehen, weil du dich hinterfragst, ist das überhaupt noch meine Gemeinde? Und du eine Antwort bekommst, du sagst, ja, das ist noch deine Gemeinde. Ich habe dich hierher gestellt und ich habe einen Dienst für dich. Du kannst dich nicht einfach aus den Staub machen. Du wirst Kraft bekommen, diesen Dienst, den Jesus dir aufs Herz legt, auch in der Gemeinde zu tun. Die auf den Herrn harren, werden neue Kraft bekommen. David, er ärgerte sich oft über die Gottlosen und sah sie an, weil es ihnen so gut ging und ihm ging es im Moment recht schlecht. Und er haderte mit Gott und er sagte es ihm ganz offen und dann im Psalm 73 heißt es dann, bis dass ich das Heiligtum Gottes ging und auf das Ende sah. Wir sehen nicht immer oft das Ende unseres Weges, aber wir können Jesus vertrauen, dass er uns bis zum Ende führen wird. Und darum sollen wir stark sein, nicht durch unsere Kraft, sondern in dem Herrn. Er wird uns führen bis zum Ende, wenn wir immer an seiner Hand sind. Vers 11. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Wenn du nicht weißt, ich habe es schon erwähnt und in der Sabbatschule haben wir es auch darüber gesprochen, welchen Weg du gehen sollst, ob du rechts oder links oder geradeaus gehen sollst, wenn du eine Entscheidung treffen musst, die dir nicht leicht fällt, was machst du dann? Ich habe auch vor 2 Wochen eine Entscheidung für mich treffen müssen, eine sehr weitreichende Entscheidung. Und zwar, ich bin noch Mitglied im Süddeutschen Verbandausschuss und da ging es um eine Entscheidung, die Süddeutschland betrifft. Und es sind Fakten aufgezählt worden, um eine Entscheidung zu treffen und ich habe nicht gewusst, wie ich mich entscheiden soll. Und dann hat es noch verschiedene Zoom-Meetings gegeben und dann bei dem letzten ging es darum, sage ja oder nein. Und ich hatte mir die Fakten angeschaut und hat positiv und negativ abgewägt und bin zu einer Entscheidung gekommen. Und dann sagt der Vorsitzende, bevor wir uns entscheiden, bitte betet nochmal, dass Gott euch zeigt, wie ihr entscheiden sollt. Und ich habe mich gefragt, wie würde sich Jesus entscheiden? Würde er ja oder nein sagen? Und ich habe mich anders entschieden, wie ich geplant habe. Bedeutet also, wenn du nicht weißt, welchen Weg oder welche Entscheidung du treffen sollst, geh ins Gebet und frag den Heiland, ob er so oder so entscheiden würde. Und er wird dir die Antwort geben. Auf den Herrn zu harren bedeutet, er wird Gerechtigkeit schaffen. Psalm 27, 12. Gib mir nicht preis den Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Dafür wird er also hier von Feinden bedroht. Was tust du denn, wenn du bedroht wirst? herauf den Herrn, sei mutig und stark. Aber du sagst, ich muss mich doch verteidigen. Und dann sagt jemand, ich könnte diese Beschuldigung schon ertragen, wenn sie wahr wären. Und wenn sie nicht wahr sind, was machst du dann? Es ist nicht deine Sache. Harre auf den Herrn. Und wenn sie dich beschimpfen und beleidigen, wenn sie dich in Misskredit bringen, schlag nicht zurück. Antworte nicht mit den bellenden Hunden. Weil Hunde, die bellen, das ist mal ihr Charakter, ihre Natur. Und wenn du von einem Menschen angebellt wirst und du dann merkst, was in dir passiert und du an schwitzige Hände bekommst und innerlich Wut bekommst, weil es Dinge gibt, die dir an den Kopf geworfen werden, die nicht wahr sind. Die Hunde werden aufhören zu bellen, wenn sie keine Kraft mehr haben. Und den Schmutz und den Dreck, den sie über dich kippen, der wird irgendwann trocken und fällt von selber ab. Wichtig ist nicht unbedingt das Äußerliche, sondern dass Jesus dich reinigt. Das ist das Wichtige. Denk daran, wenn du verleumdet wirst. Was sagte Luther, als er angeklagt war? Hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Und ich füge hinzu, weil der Friede Gottes in meinem Herzen ist. Auf den Herrn zu harren bedeutet, Frieden im Herzen zu haben. Und wenn du mit Jesus zur Ruhe gekommen bist, dann kannst du auch Dinge ertragen, die dir, wenn sie dir ein Gift über dich herspritzen, du kannst es ertragen. Du weißt, dass dein Herz in Frieden mit dem Heiland ist und dass dieser Frieden sich in deinem ganzen Charakter auswirken kann, in der Situation, in der du im geraden Moment dich befindest. Ein Herz, das im Frieden mit Gott ist, muss sich nicht fürchten, muss sich nicht vor Menschen fürchten, muss sich nicht vor Situationen fürchten. Es ist sicherlich Realität, dass wir im Krieg leben. Und ich möchte es nicht beschönigen oder hervorheben. Es ist grausam und unnötig. Und wenn du Angst hast, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, vielleicht ist es zu einfach oder zu platt. Lass dir den Frieden im Herzen schenken, damit du diese Situation überwinden kannst. Was auch immer der Herrland zu dir sagt oder welchen Weg du gehen sollst, vertraue und harre auf ihn. Das Harren auf den Herrn bedeutet, Gemeinschaft auch mit anderen zu haben. Und wenn du Frieden in deinem Herzen hast, dann kannst du auch das Kreuz, was du tragen musst, ertragen. Aber denke daran, dass Jesus am schwersten Ende des Kreuzes dir tragen hilft. Du musst es nicht alleine tragen. Sollte uns aber nicht davon abhalten, den Nächsten, den Gott dir in den Weg stellt, der ein schweres Kreuz zu tragen hat, wie auch immer das aussieht, dass du ihm einfach laufen lässt und sagst, nur Jesus hilft ihm tragen, sondern dass du auch bereit bist, was Gott dir aufs Herz legt, mit diesen Menschen auch beim Tragen seiner Nöte und Schwierigkeiten zu helfen. Sei es kollektiv oder auch im persönlichen Einsatz. Erkenne die Notwendigkeit, für Jesus was zu tun. Nicht aus Werksgerechtigkeit, sondern frage, was kann ich für die Kinder tun? Was kann ich für die Kinder tun, die körperlich und geistlich wachsen müssen? Oder was kann ich für Jugendliche tun, die in ihrer Sturm- und Drangzeit nicht immer so reagieren, wie man das in der Gemeinde möchte? Was kann ich für Ältere und Einsame tun? Was kann ich für die Menschen tun, die draußen vor der Türe der Gemeinde stehen und herein wollen und wir vielleicht noch nicht bereit sind, sie aufzunehmen? Was kann ich für die Menschen tun, die erst neu hierher gekommen sind, die Neugetauften. Was kann ich für sie tun, damit sie den Weg miteinander, dass wir miteinander diesen Weg gehen? Und vor allen Dingen, was kann ich für die tun, die nicht mehr kommen? Aus welchen Gründen auch immer. Es wird uns nie an Arbeit fehlen. Wenn wir von ganzem Herzen unserem Heiland dienen möchten. Und es wäre schlecht, weil wir ja Adventisten sind, dass wir uns hinstellen und die Hände in die Tasche tun und gegen den Himmel schauen und sagen, wir warten auf den Heiland. Es als Vorwand nehmen, nichts zu tun. Auf den Herrn zu harren bedeutet Vertrauen haben. Vers 13. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Du bist sicher, solange Gott lebt. Und Gott ist ein ewiger Gott. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er lebt ewig. Und du bist sicher, wenn Jesus immer noch Fürbitte für dich leistet. Und du deshalb sei ermutigt. Wenn Jesus für dich bittet, bist du immer noch in Sicherheit. Höchstens, du triffst die Entscheidung, nicht mehr mit Jesus zu gehen. Aber sobald du bei Jesus bist, bist du in dieser Errettung und du wirst das Land der Lebendigen erleben. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Vers 14. Auf den Herrn zu harren bedeutet mutig sein. Sei mutig, in deinem Glauben, den du geschenkt bekommen hast, Zeuge zu sein für ihn, egal wo er dich hingestellt hat. Sei mutig und wage es mit Jesus. Und wenn du einen Arbeitsplatz verlieren solltest und vielleicht die Kündigung schon auf dem Tisch hast, harre auf den Herrn. Es sind keine hohlen Worte oder die man einfach so daher sagt. Ich habe es erlebt, 3-mal war ich arbeitslos. Und wenn dir der Herr was nimmt oder wie auch immer, du wirst am Ende nichts verlieren. Wenn du in einer Situation bist, wo du leidest, wo du Schmerzen ertragen musst, oder dein Geschäft nicht richtig mehr geht, und wenn dich Freunde und Geschwister verlassen, deine Familie nichts mehr mit dir zu tun haben möchte, weil du ein Christ geworden bist. Es gibt Situationen, wo Muslime Christen geworden sind. Ich habe es selber erlebt, dass die Familie so gehässig und wenn Feinde dich bedrohen, sei guten Mutes und harre auf den Herrn, weil er wird dich nicht verlassen. Und wenn deine Augen immer schlechter werden und du nur noch mit der Lupe lesen kannst oder dein Gehör immer mehr nachlässt und du mit deinem Hörgerät nicht zufrieden bist und den Prediger nicht verstehst, weil er so leise spricht, sei guten Mutes. Und wenn du nicht mehr richtig laufen oder sitzen kannst, ist es keine Ursache, Angst zu haben vor der Zukunft. Weil du bist in Jesus geborgen und er wird nur das zulassen, was er zulassen möchte. Und ich muss an Paulus denken, der sagt in Römer Kapitel 8, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch erweckt ist, welcher ist zu Rechten Gottes und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert. Wie es geschrieben steht im Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet werden den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in allen überwinden wir weiter durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unser Herr. Paulus und David waren oft in Not und Bedrängnis. Aber sie machten trotz allem die Aussage wie in Römer 8 und im Psalm 27. Warum eigentlich? Weil Jesus lebt. Und weil sie erfahren haben, dass es einen lebendigen Gott gibt, der Anteil an deinem Leben hat. David hat es erlebt, obwohl er ein großer Sünder war, aber er hat auch die Gnade Gottes erlebt. Und Paulus war ein Verfolger und er ist vom Saulus zum Paulus geworden. Und diese Erfahrung ist heute auch für alle Menschen nachvollziehbar. Jesus lebt. Punkt. Wir müssen nicht darüber diskutieren. Erfahre es selber. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark. Und harre auf den Herrn bedeutet, ich fasse das mal zusammen, warten, bitten, stark sein, Gerechtigkeit bekommen, Frieden haben, dienen, aktiv werden, mutig sein und vertrauen. Weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Glaubst du das? Nimmst du das für dich in Anspruch? Und wenn du Zweifel hast und wenn du deine Entscheidung für Jesus vor 10, vor 20, vor 50 Jahren getroffen hast, was hält dich davon ab, heute in deinem Zustand, in dem du dich bist, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, eine neue Entscheidung für ihn zu treffen? Oder wenn du Jesus noch nicht kennengelernt hast und auf der Suche zu ihm bist, was hält dich davon an? Es ist kein Wagnis, mit ihr einzugehen, sondern eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte dich, lieber Heiland, kennenlernen und ich möchte einen neuen Bund mit dir machen. Was hält dich davon ab, es heute zu tun? Warte nicht, bis du erst zu Hause bist. Und ich sage es jedes Mal, triff eine Entscheidung, bevor du durch diese Tür gehst. Es ist deine Entscheidung, es ist eine Lebensentscheidung. Was hält dich davon ab? Jesus wartet auf dich und möchte dir seine Hand reichen und seinen Arm um dich legen und sagen, komm, meine liebe Schwester und mein lieber Bruder, wir werden gemeinsam gehen. Ich möchte heute eine Entscheidung für den Heiland wieder treffen. Und ich lade euch ein, diejenigen, die es möchten, es auch zu tun, und ich möchte mit einem Gebet abschließen. Lieber himmlischer Vater, allmächtiger Gott, voll Gnüte und Barmherzigkeit und Gnade, wir können dich erleben, auch in dieser bösen Welt, in Anführungszeichen. Und wir wissen, dass du es gut mit uns meinst und dass du alles tust, um uns in deine Gegenwart wieder zurückzubringen. Danke, lieber Heiland, dass du auf diese Erde gekommen bist, uns ein Vorbild gegeben hast, dass wir erkennen können, den Vater durch dich, lieber Heiland. Du hast Menschen geheilt, du hast Menschen getröstet, du bist ihnen beigestanden, du hast sie aber auch ermahnt und hast ihnen gezeigt, wo sie stehen. Lieber Heiland, wir möchten dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir persönlich jetzt stehen, ob wir einen Neuanfang mit dir wagen sollen, Du hast mit Noah einen Bund geschlossen. Und du hast Gerechtigkeit und Gnade walten lassen, aber auch Gericht und Konsequenz. Und es hat einen Neuanfang gegeben durch die Sintflut. Und wir stehen heute vor dir und möchten bekennen, dass wir nicht immer diesen Weg mit dir gegangen sind und dass wir Dinge in unserem Leben entschieden haben, wo du nicht Ja sagen kannst. Aber du wartest auf uns und wir danken dir für diese Gnade und Barmherzigkeit. Danke, lieber Heiland, dass du uns so annimmst, wie wir jetzt vor dir stehen. Das bedeutet nicht, dass wir so bleiben müssen, sondern deine Gegenwart verändert unser Leben und unseren Charakter. Und so hab Dank, dass du uns annimmst, dass wir mit dir gehen dürfen, dass wir Zeugen für dich sind, dass wir auch Diener sind für dich, für die Menschen, die du uns in den Weg stellst. Und so hab herzlich Dank für das, was du tun wirst, mit uns, durch uns. Und wir loben und preisen dich für die Wunder, die du tust an uns und an anderen Menschen. Und wir haben diese Hoffnung und diese Zuversicht, dass du uns lieb hast. Hab herzlich Dank für alles. Im Namen Jesu. Amen.